Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 29. April, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Mit Malte Asmus, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Bayer Leverkusens Geschäftsführer spricht über Hannes Wolfs Zukunft.
Unser Experte schätzt die Chancen von Amon-Ra St. Brown im NFL-Draft ein.
Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen steht der Tagestrip des DHB-Teams zur EM-Quali nach Bosnien.
Außerdem gibt es selbstverständlich wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages.
Und natürlich haben wir auch eine Frage des Tages für euch. Welche Mannschaft hat uns im Halbfinale der Champions League Stand jetzt am meisten beeindruckt? Welche am wenigsten, wenn man das überhaupt so sagen kann? Wir stellen in zweimal je 40 Sekunden unser persönliches Power-Ranking auf. Andreas, fang doch mal an.
Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen würde, der FC Chelsea war die bessere Mannschaft. Das ist selten der Fall, aber im Halbfinale 1 war das für mich so, weil die Königlichen sie gelassen haben. Real die Enttäuschung des ersten Halbfinals für mich, denn die können mehr, haben sich komplett einlullen lassen. Ein Spiel ohne Esprit, ohne eigentlich ein Champions League Niveau zu haben. Das war Champions League nicht würdig. 1:1, mehr hat dieses Spiel auch nicht verdient. Aber Chelsea jetzt mit der deutlich besseren Ausgangsposition, zumindest haben sie eben das Auswärtstor geschossen. Gestern dann endlich mal ein Spiel, das man gerne ansehen mochte. Paris über lange Strecken, klar, besser, druckvoller. Und dann passiert Man City das, was Paris gegen die Bayern gelang. 2 Tore aus dem Nichts, Nichts, Nichts und nochmal Nichts. Und dann wurde das Ding gedreht. Das ist maximaler Frust für Paris. Lange Zeit habe ich die als Nummer 1 dieses Halbfinals gesehen. Aber wenn du dann so abgezockt und eiskalt zuschlägst, dann ist das, sind die Citizens klarer Favorit im Rückspiel und auf den Titel.
Ja, sehe ich ähnlich, aber ich komme mal zu meinen Punkten. Was war das für ein lahmer, widerlicher Kick im zweiten Durchgang am Dienstag zwischen Real und Chelsea? Passend zum Wetter in Madrid, spielerisch unterklassiges Testspielniveau. Ein Glück, dass die Super League nicht kommt, sonst hätten wir sowas regelmäßig. Die beiden Teams, die rangieren daher für mich auch nur auf 3 und 4. Wobei Chelsea zwar ein Auswärtstor virtuell vorne liegt, dank Chancentod Timo Werner, aber in meinem Power-Ranking trotzdem nur auf Platz 4 steht. Mann, was lässt der alles liegen? Das konnte bei mir als ehemals richtig echter Neun ganz viel Fremdscham hochkommen lassen. Also das war schon wirklich furchtbar. Real im Prinzip auch nicht viel besser, aber für mich gefühlt auf Platz 3 hinter PSG. Die haben gegen City viel richtig gemacht, lange mehr als die Engländer richtig gemacht, aber am Ende sind sie dann doch eben gegen die beste Truppe, die noch im Wettbewerb ist, gescheitert. City ist clever, abgezockt, holt aus meiner Sicht auch den Pott, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Trotzdem stand jetzt eigentlich gemein, dass gerade von den beiden einer ausscheiden muss und aus dem anderen Spiel tatsächlich noch jemand weiterkommen darf.
Da bin ich völlig bei dir und weißt du was, wer deine Meinung nicht teilt, der hat das Spiel nie geliebt. Das ist ja, einfach sowieso. So. Du weißt, wovon du sprichst und vielleicht teilt ihr ja genau auch diese Meinung oder sagt, ihr zwei habt mal null Ahnung, Ich denke das ganz, ganz anders. Ja, bitte, sagt uns doch gerne. Schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Ganz wichtig, nur eine Sprachnachricht senden. Beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, eurem Namen und dann eurer Botschaft und gerne auch eurem Power-Ranking.
Stand jetzt, aktuell.
Die Bundesliga pausiert an diesem Wochenende. Im DFB-Pokal steigen ja die Halbfinals. genug Zeit also für die Vereine, die nicht im DFB-Pokal mehr mit dabei sind, sich vor den letzten drei Spieltagen in der Liga noch einmal ein bisschen zu sammeln und vielleicht auch schon weiter an die Zukunft zu denken und ein bisschen mit Blick auf die neue Saison zu planen. Bayer Leverkusen zum Beispiel hat da ja noch einige Fragen zu beantworten. Zum Beispiel die, ob Hannes Wolf, der aktuelle Interimscoach, eventuell auch eine Chance über das Saisonende hinaus als Cheftrainer bekommen soll. Und es wird ja bald auch eine Ära bei Bayer zu Ende gehen. Zu diesen und anderen Fragen hat sich Leverkusens Geschäftsführer Fernando Caro im Exklusivinterview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, geäußert. Zunächst zur Zukunft von Hannes Wolf.
Also wir sind mit Hannes Wolf sehr zufrieden. Er macht hier eine hervorragende, gute Arbeit. Aber wir werden uns in Ruhe im Mai überlegen und Alternativen. Und Hannes Wolf ist auf jeden Fall eine, aber die Entscheidung ist noch gar nicht gefallen. Erstmal muss man die Saison zu Ende bringen und wie gesagt, dann sehen wir weiter.
Wie würde Caro denn diese Saison bilanzieren?
Also Fazit ist schwierig nach nur 31 von 34 Spieltagen. Drei Spieltage stehen noch aus. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass unser Anspruch nicht das ist, dass wir beim DFB-Pokal so früh ausscheiden, auch bei der Europa League. Da ist unser Anspruch mehr. Und mit diesen zwei Wettbewerben sind wir auf jeden Fall im Fazit der Saison nicht zufrieden. Bundesliga müssen wir auf jeden Fall europäisch spielen nächstes Jahr. Champions League ist unser Anspruch. Die ist schwierig. Und von daher würde ich gerne das Fazit erst in drei Spieltagen machen. Aber unser Anspruch für die Zukunft muss es sein, jedes Jahr unter die ersten vier zu kommen und jedes Jahr Champions League zu spielen.
Die Trainerfrage wird also dann in der Sommerpause erst endgültig beantwortet. Was muss denn darüber hinaus in Sachen Kader noch getan werden?
Also wir werden auf jeden Fall einige Transfers machen müssen, wie gesagt, weil drei Spieler ja weg sind. Die Bender-Brüders beenden ihre Karriere, Dragovic Vertrag läuft aus. Und dann wird es die anderen ein paar Transfers jetzt geben und die anderen werden abhängen, inwieweit wir auch noch einige Spieler von uns noch behalten oder eventuell verkaufen.
Und dann verlässt 2022 ja auch eine der größten Persönlichkeiten im deutschen Fußball den Verein. Rudi Völler wird seinen Job als Geschäftsführer Sport dann an den Nagel hängen. Ein Mann, der ja die letzten zwei Jahrzehnte unter Bayerkreuz maßgeblich mitgestaltet hat. Da muss sich Bayer dann ja auch langsam mal Gedanken machen, wie diese Lücke, die Völler hinterlassen wird, gefüllt werden kann.
Wir sind auf jeden Fall bei Bayer 04 sportlich sehr gut aufgestellt und am Ende die Entscheidungen muss der Gesellschaftsausschuss treffen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir eigentlich intern Top-Leute haben, die Lücke, die Rudi hinterlassen wird, gut füllen können.
Und auch wenn Bayer momentan im Konzert der ganz Großen nicht mitmischt, was denkt Caro denn über die Resozialisierung der 12 zumindest zeitweilig abtrünnigen Clubs, die sich ja mit einer Super League abspalten wollten?
Diese 12 müssen am Ende zurückkommen, denn am Ende ist europäischer Fußball alle Vereine und da wollen wir keinen ausschließen. Aber das Vertrauen mit Personen und damit mit Vereinen ist natürlich ein bisschen verloren gegangen. Es wird ein bisschen Zeit brauchen und Energie brauchen, aber ich hoffe, dass wir auf dem Weg in der Lage sein werden, alle wieder in eine Richtung zusammenzuarbeiten.
Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Caro war das im Exklusivinterview mit den Kollegen unseres Partners SID.
Stand jetzt Top-Thema.
Der diesjährige NFL-Draft steht vor der Tür. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es los und auch ein Deutsch-Amerikaner ist mit in der Verlosung. Amon-Ra St. Brown wird dann in den nächsten Tagen sehnsüchtig darauf warten, dass sein Name genannt wird. Sein Telefon klingelt und am anderen Ende eines der NFL-Teams ist. Aber wie stehen seine Chancen auf ein gutes Team? Fragen wir mal nach bei Kevin Vichus vom NFL-Podcast Interception hier auf meinsportpodcast.de. Kevin, guten Morgen. Was zeichnet St. Brown denn als Spieler aus? Wo liegen seine Talente?
Morgen Malte, morgen Andreas. Amon-Ra St. Brown ist ein sehr interessanter Spieler, weil er von seinen Anlagen, von seinem Talent eigentlich alles mitbringt, um in der NFL zu funktionieren. Er hat gute Hände, er hat eine gute Endgeschwindigkeit, einen soliden Antritt. Die Separation ist ordentlich, er kann Yards nach dem Catch generieren, er kann in der Slot spielen, kann ans Outside Receiver eingesetzt werden. Das Problem ist zum einen, dass er nicht der Größte ist. Er ist nochmal 2 Inches kleiner als Equanimeous St. Brown zum Beispiel von den Green Bay Packers, sein älterer Bruder. Und dass er nichts wirklich überragend macht. Also man hört von den Teams, so über den Buschfunk sage ich mal, dass die Teams bei St. Brown so ein bisschen vergebens nach dieser einen Sache suchen, auf die er sich auf NFL-Ebene auf jeden Fall verlassen kann. Wo man sagt, okay, das funktioniert auf jeden Fall und hilft ihm, ein guter Receiver zu sein. Und daran muss er arbeiten, dass er sich wirklich auch auf dem nächsten Level gewisse Stärken erarbeitet, die nicht nur auf dem College funktioniert haben, aber von den Anlagen her hat er definitiv das Zeug, eine lange Karriere in der NFL zu haben.
Er hat mit allen Teams vorab schon gesprochen, hat er erzählt. Wo würde er denn mit seinen Fähigkeiten aus deiner Sicht dann am besten hinpassen?
Ich denke, das beste Szenario für Amonua ist, wenn er beim Team landet, das zum einen den Wide Receiver One Spot schon ausgefüllt hat und zum anderen einen guten Receiving Core als Ganzes vorweisen kann. Sprich, wo er seine Rolle übernehmen kann, entweder in der Slot, wo er auch im College vermehrt gespielt hat, oder an der Seite von einem Spieler, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Sprich, Teams wie die Baltimore Ravens zum Beispiel, wo Spieler wie Hollywood Brown oder Mark Andrews, der zwar Tight End ist, aber effektiv wie ein Receiver vom Stellenwert einzuordnen ist. Oder auch die Green Bay Packers, die mit Devante Adams eben schon einen klassischen Number One Receiver haben. Also das sind so Teams, bei denen könnte Amonua wohl am besten funktionieren, weil er nicht gleich in eine Rolle reingeworfen wird, wo zu viel erwartet wird und er sich darauf beschränken kann, was er gut macht, was er gut kann und was er einem Team, das Ambitionen hat, wirklich sofort weiterhelfen kann mit seinen Skills.
Jetzt hast du den großen Bruder schon erwähnt vorhin. Wie viel kann Amon-Ra denn dabei helfen, ein gutes Team zu finden, das eben der große Bruder schon in der NFL spielt?
Ich denke nicht, dass es in irgendeiner Weise Einfluss darauf hat, wie NFL-Teams Amon-Ra St. Brown als Draft-Prospect, als Talent evaluiert haben. Also die Tatsache, dass er einen Bruder in der NFL hat, sicherlich net to know, aber ist ja unabhängig von seinen Stärken, Schwächen und seinem Scheme-Fit bei irgendeinem Team in der Offense. Insofern, da glaube ich, hilft es ihm weniger bis gar nicht. Wo es ihm hingegen hilft, ist, dass sein Bruder ihm sicherlich gesagt haben wird, wo die grundlegenden Unterschiede zwischen College und NFL sind. Und damit meine ich jetzt weniger auf das Spiel an sich bezogen, sondern auch in puncto Routinen. Wo, wenn man eben nicht mehr College-Athlete ist, sprich man besucht keine Vorlesungen und Seminare mehr und geht dann zum Training oder so, sondern man ist Vollzeitprofi. Man trainiert öfter. Man wird nur aufgrund seiner Leistung evaluiert und bewertet und bezahlt und spielt gegen Spieler, die ihren Lebensunterhalt mit diesem Sport verdienen. Das ist halt ein grundsätzlich anderes Mindset, was du da brauchst. Auch dahingehend, wie so ein Game Day, also ein Spieltag abläuft. Welche Routinen kannst du beibehalten? Welche Sachen sind einfach anders und lassen sich nicht aus dem College übernehmen? Worauf muss man achten? Welche Dinge lässt man besser? Welche Dinge kann man übernehmen? Und so weiter und so fort. Also ich denke, da wird es Amonua St. Brown schon helfen, dass er mit EQ einen größeren Bruder hat, der schon NFL-Erfahrung hat. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit einem Quarterback, der gedraftet wird, wo man auch sagt, es hilft ihm, wenn er nicht sofort starten muss, sondern erstmal einen Veteran, Schrägstrich jemanden mit Profi-Erfahrung hat, von dem er lernen kann, wie das Geschäft läuft. Heißt, er kann erstmal schauen, wie sich dieses Spektakel an einem Spieltag zum Beispiel entwickelt, worauf man achten muss, wie stressig das eigentlich ist und diese ganzen Habits, wie man so schön sagt, erstmal in sich aufnehmen, bevor man selber die für sich entdeckt hat. Und da, glaube ich, hilft es ihm schon, wenn er mit EQ jemanden hat, der da schon von vornherein auf ihn eingewirkt hat.
Und was glaubst du, wann wird er gezogen und wo landet er am Ende?
Nun, man muss sagen, dass die Wide Receiver Class in dem Jahr wirklich stark ist. Du hast Spieler wie Jamar Chase, Devante Smith, Jalen Waddle, Rashad Bateman und Rondale Moore, die alle irgendwo erste Runde, Anfang zweite Runde gehandelt werden. Sprich, für Amonua wird es darauf hinauslaufen, dass er in der zweiten, spätestens dritten Runde gedraftet wird, da er doch hinter diesen Namen anzuordnen ist. Und dann kommt es darauf an, welches Team mag ihn, also welches Team sieht seine Stärken und kann sich vorstellen, dass er langfristig eine Zukunft bei dem Team hat. Denn der Draft ist immer auch ein bisschen spekulativ. Welches Team tradet nach oben? Welches Team gibt Picks ab? Dann haben wir aktuell Gerüchte darum, dass Teams wie die Atlanta Falcons sich Trade-Offers für Superstar Julio Jones anhören. Heißt, es passiert einfach auch sehr viel, was es schwer macht, wirklich zu prognostizieren, welches Team dann wirklich im Draft noch einen Receiver wie Amon-Ra St. Brown braucht. Müsste ich mich festlegen, würde ich jetzt sagen, sind es Teams wie die Baltimore Ravens, die Green Bay Packers oder vielleicht auch die Eagles aus Philadelphia, die mit einem vorherigen Pick vielleicht den Number One Spot adressieren, also Number One Wide Receiver Spot, und sich dann dazu entscheiden, noch einen Pick in Amon-Ra St. Brown vielleicht in der dritten Runde zu investieren, um den Receiving Core, der letztes Jahr bei den Eagles wirklich nicht gut war, nachhaltig zu stärken. Also das sind so Teams, die ich mir sehr gut vorstellen kann.
Danke an Kevin Vichys vom Interception Podcast hier auf meinsportpodcast.de zu Amon-Ra St. Browns Chancen im NFL-Draft. Hört Interception mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir ehren die sportlichen Geburtstagskinder des Tages und wir erklären, was am heutigen Tag in der Sportgeschichte Erwähnenswertes passiert ist. Die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Alexander Zverev. Der ist nämlich nach seiner Ellenbogenblessur ohne große Mühe ins Viertelfinale bei den BMW Open eingezogen in München. Er ließ dem Litauer Ricardas Berankis mit 6:2 und 6:4 nicht einen Hauch einer Chance. Von Schmerzen war nichts zu sehen, wahrscheinlich dementsprechend auch nichts zu spüren. So kann er seinen Weg zum erhofften dritten Turniersieg in München frohen Mutes fortsetzen und er bestätigte, warum er Deutschlands Nummer 1 der Setzliste auch ist. Das ist unser Top des Tages.
Und unser Flop des Tages ist, wenn du feststellen musst, dass dein Beruf gesellschaftlich eigentlich überhaupt nicht relevant ist, obwohl dir die Öffentlichkeit immer wieder das Gegenteil vorgegaukelt hat. Das ist nämlich Real Madrids Außenverteidiger Marcelo passiert. Der wird das Halbfinalrückspiel in der Champions League bei Chelsea nämlich verpassen, weil er als Wahlhelfer bei der Stadtratswahl in seinem Heimatwahlkreis ausgelost wurde. Die findet ausgerechnet Dienstag statt, wenn eigentlich der Flieger mit seiner Mannschaft nach London gehen sollte. Tja, drücken kann sich Marcelo davor nicht. Laut Regularien können nämlich ausgeloste Wahlhelfer aus beruflichen Gründen zwar entschuldigt werden, aber nur dann, wenn sie in diesem Zeitraum wesentliche Dinge für die Gemeinschaft erledigen. Und dazu zählt ein Fußballspiel in London, auch in Spanien, offenbar nicht.
Geburtstagskind des Tages.
Auch heute sagen wir wieder Happy Birthday allen Geburtstagskindern und wir haben stellvertretend für viele, viele, die heute den Geburtstag feiern, auch sportliche herausgesucht.
Biathlon-Legende Klaus Siebert hätte heute seinen 66. Geburtstag gefeiert. Als Aktiver war Siebert Ende der 70er einer der besten Biathleten der Welt für die DDR-Weltmeister über 20 Kilometer. Er holte Olympiasilber mit der Staffel und war auch Sieger des Gesamtweltcups. Später wurde er dann Trainer, betreute unter anderem Rico Groß und landete dann über Stationen bei der österreichischen und chinesischen Nationalmannschaft in Weißrussland. Und dort machte er mit Daria Domracheva sein Meisterstück. Er führte sie nämlich in die Weltspitze und zu Olympiagold in Verfolgung, Einzel- und Massenstart. Wegen einer Krebserkrankung musste sich Siebert 2014 dann aus dem Sport leider zurückziehen. Ja, und er starb 2 Jahre später mit nur 60.
59 Jahre alt wird heute Dieter Hegen. Der ehemalige deutsche Eishockeyspieler, er wurde 7-mal deutscher Meister, 2-mal mit den Kölner Haien, 4-mal mit der Düsseldorfer EG und 1-mal mit dem EC Hedos München. Nach seiner aktiven Karriere wurde Didi Hegen Trainer, also unter Didi Hegen kennt man ihn, das ist auch die Melodie, die man immer sozusagen mit ihm verbindet. Dann wurde Trainer, bei seiner ersten Station übernahm er dann den Zweitligisten EV Duisburg, stieg direkt in die Bundesliga auf. 2007 wurde Hegen in Duisburg entlassen. 4 Jahre später, 2011, wurde Hegen Bundestrainer im Street Hockey. Anschließend war er bei seinem Heimatverein, dem ESV Kaufbeuren, beschäftigt. 2014 wurde er dort freigestellt.
Und heute hat auch Andre Agassi Geburtstag. Seinen 51. feiert er heute. Er ist in Deutschland ja auch als Ehemann von Steffi Graf bekannt. Wir nennen ihn Herrn Graf. Nein, tun wir nicht. Aber der ehemalige Tennisspieler, der gewann 4-mal die Australian Open, 2-mal die US Open und jeweils 1-mal Wimbledon und die French Open, hat also den Career Slam geschafft. Und er war der Erste, der alle 4 Grand Slam Turniere auf 3 unterschiedlichen Belegen gewinnen konnte. Auch eine Meisterleistung. 1994, da hat er dann auch seine eigene Stiftung gegründet und engagiert sich seitdem sozial für Kinder.
Herzlichen Glückwunsch sagen wir auch an Marcel Hacker, ehemaliger deutscher Ruderer. Der wird heute 44 Jahre alt. Seit 1999 rudert Hacker den Einer für Deutschland, also er ruderte den Einer für Deutschland. Bei den Olympischen Spielen 2000 gewann er die Bronzemedaille. Zwei Jahre später wurde Hacker Weltmeister mit einer Weltjahresbestzeit, die bis 2006 Bestand hatte. Seine aktive Karriere beendete er nach den Olympischen Spielen 2016. Hacke ist mit dem Sport natürlich weiter verbunden. Er ist ihm treu geblieben, richtet gelegentlich noch Trainingslager für Jugendliche aus. Und im richtigen Leben, auch sowas gibt es noch bei den Ruderern, muss das wohl so sein, arbeitet er als Industriemechaniker bei der Deutschen Bahn.
Ja, wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag allen Geburtstagskindern, die wir genannt haben, aber natürlich allen auch, die jetzt zuhören und die überhaupt heute Geburtstag haben. Feiert schön, auch wenn ihr keine Sportler seid, ihr habt's auf jeden Fall verdient.
Heute in der Sportgeschichte.
Es ist der 29. April. Was passierte so alles Sportliches am heutigen Tag? Das kommt jetzt.
Gucken wir mal ins Jahr 1978 zurück. Durch einen 5:0 Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli sicherte sich der erste FC Köln damals die deutsche Fußballmeisterschaft und gewann ja in der Saison sogar das Double. Kurios, die vor dem letzten Spieltag punktgleiche Borussia aus Mönchengladbach gewann ihr letztes Spiel zwar mit 12:0 gegen Borussia Dortmund. Das ist der bis heute höchste Bundesliga-Sieg, aber Gladbach hatte trotzdem im Vergleich zu Köln das schwächere Torverhältnis, muss man sich mal vorstellen, und wurde dann nur Vizemeister. Für die Meisterschaft hätte Gladbach nämlich 15:0 gewinnen müssen.
Ja, aber das kann doch nicht so schwer sein, oder meine?
Ich weiß es nicht.
Herrlich, ein Meilenstein, das zumindest mal der Ergebnishistorie. Auch für den deutschen Handball ist der 29. April ein geschichtsträchtiger Tag. Die deutschen Vereine gewannen im Jahr 2007 sämtliche europäischen Wettbewerbe. Der SC Magdeburg den EHF-Pokal, der THW Kiel die Champions League und der HSV Handball den Europapokal, der Pokalsieger. Welch ein Jahr.
Und Deutschland war auch noch Weltmeister, ne?
Siehste, 2007, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja. Richtig, richtig. Ja, das Wintermärchen.
Genau. Ja, historisch, historisch. Also der deutschen Fußballnationalmannschaft blieb das verwehrt, was ein Jahr später die Handballer dann geschafft haben. Da freut sich der ein oder andere. Es gibt ja immer so ein bisschen die Rivalität zwischen Handball und Fußball, vor allem in den Amateurligen. Da hatte der Handball dann die Nase vorn.
War aber auch wirklich eine tolle Weltmeisterschaft.
Aber logisch. In Köln, das war das. Also da zu Hause, besser geht's eigentlich nicht, ne?
Stand jetzt aktuell.
Nur kein Risiko eingehen, das ist die Prämisse, unter der die Reise der deutschen Handballnationalmannschaft zum EM-Quali-Spiel heute Nachmittag in Bosnien-Herzegowina steht. Kein Risiko auf der Platte eingehen, damit sich kein Akteur vor dem Liga-Endspurt verletzt, und kein Risiko bei der Anreise, damit sich niemand mit dem Coronavirus infiziert.
Wir sind jetzt schon in so einer Bubble gewesen, wir sind jeden Tag getestet. Und wir haben auch deswegen diese Reise so gemacht, dass wir an Eintagesreise daraus machen, um möglichst wenig Kontakte zu anderen zu haben. Wir werden dann halt nur Kontakte haben zu den weg zu den Spielern auf dem Spielfeld. Ich denke, dass oder gehe davon aus, dass diese ganzen Tests auch bei den Bosnier stattfinden, und hoffentlich haben wir dann diesmal Glück, dass wir keine positive Meldungen oder keine positive oder angesteckte Spieler haben werden oder Funktionäre nach dieser Reise.
Das sagte Nationaltrainer Alfred Gislason auf einem Mediencall gestern. Ein Eintagestrip, also per Charterflieger geht's nach Bosnien, vom Flughafen direkt in die Halle und nach dem Abpfiff dann gleich wieder zurück. Selbst das eigene Essen hat die Mannschaft an Bord. Beim DHB, da hat man also gelernt aus den bitteren Erfahrungen vom November. Da hatten sich nach den Quali-Spielen gegen Bosnien und in Estland ja 4 Spieler als Covid-19 positiv herausgestellt. Die Gesundheit aller zu garantieren ist tricky, die sportliche Aufgabe Bosnien da schon einfacher und Deutschland ja auch bereits für die EM qualifiziert. Aber die Mannschaft, die hat eine Serie zu verteidigen. Seit 18 Spielen ist sie in der EM-Quali ungeschlagen und muss trotzdem vor Bosnien gewarnt sein, sagt Bundestrainer Gislason.
Bosnien kämpft um Platz in der Hauptrunde oder in Ungarn und Slowakei, und deswegen werden wir sicherlich gegen eine sehr motivierte Mannschaft spielen, die sehr gute Abwehr hat, sehr guten Torhüter und insgesamt eine ordentliche Mannschaft hat, aber wir wollen da bestehen, wir wollen da gut spielen und wir wollen gewinnen.
Und es gilt ja nicht nur, diese Statistik zu halten. Die Akteure wollen sich ja auch empfehlen für ein Ticket nach Tokio. Deshalb hat Gislason seinen Kader für das Spiel heute und dann gegen Estland am Wochenende bewusst auch groß gestaltet. Er will möglichst viele Spieler vor Olympia vorspielen lassen.
Natürlich ist es auch so, dass es aufgrund dessen, dass wir nur 14 plus 3 Spieler mit nach Japan nehmen können, dann ist natürlich, will sie jeder zeigen, in diesen beiden Spielen.
Jannik Kohlbacher, Sebastian Firnhaber, Torhüter Silvio Heinevetter, Tobias Reichmann sowie Fabian Böhm, die dürfen sich aber erst gegen Estland dann zeigen. Die müssen nicht mitfliegen nach Bosnien. Was machen die denn in der Zwischenzeit? Faulenzen?
Nee, wir sind mit unserem Athletiktrainer im Gange dann diesen einen Tag. Wir sind dann gegen Mitternacht oder kurz nach Mitternacht wieder da. Also der wird diesen einen Tag beschäftigen und ich glaube, die werden sich nicht beschweren, dass sie die letzten Wochen einfach zu wenig zu tun hatten. Und wenn sicherlich jeder von denen hätte mit Sicherheit lieber gespielt und mitgereist, aber unser Athletiktrainer wird die beschäftigen.
Aber das Spiel werden sie sicher gucken dürfen. Anwurf ist um 16.10 Uhr.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, gucken wir auf die Vorschau des Tages, ne? Wir haben ein paar Tipps für euch. Es ist eine Menge los.
Wir haben ja eben noch über den HSV gesprochen im Handball. Der kommt ja auch langsam wieder, aber ob der Fußballer HSV nochmal wiederkommt in die erste Bundesliga, weiß man nicht, aber richtungsweisend könnte heute Abend dann das Nachholspiel gegen den KSC sein.
Ja, es gibt viele, die würden diese Thematik sehr gerne außen vor lassen. Wir sind sehr gespannt. Ich glaube, der HSV wird nochmal ein Thema bei uns hier bei Stand jetzt, spätestens am 34. Spieltag. Naja, wir gucken auf die Europa League und da stehen die Halbfinals an, die Hinspiele. Manchester United gegen die AS Roma und FC Villarreal gegen den FC Arsenal.
Und wir haben La Liga mit dem 33. Spieltag. Da spielt der FC Barcelona gegen den FC Granada.
Handball-EM-Qualifikation, wir haben es schon angesprochen, der 5. Spieltag, Bosnien und Herzegowina gegen Deutschland.
Ist das nicht ein bisschen gemein, 2-1?
Ja, gut, aber vielleicht ist es von der Qualität her so, dass sie tatsächlich diese Union bilden müssen. Ja.
Gucken wir die BBL, da geht alles 1-1 aus oder ab. 31. Spieltag, die Basketball-Löwen Braunschweig gegen die S-Oliver Würzburg, Medi Bayreuth gegen die Hamburg Towers, die Baskets Oldenburg gegen Göttingen und Ratiopharm Ulm gegen das Team aus Crailsheim.
Und es wird auch weiter Rad gefahren, die 3. Etappe der Tour de Romandie steht an.
Und die European Tour im Golf spielt auf Teneriffa mit Max Kiefer und die PGA Tour, die spielt bei der Valspar Championship und da greift der Engländer Paul Casey nach dem Hattrick, naja, noch greift er nicht nach, aber er peilt ihn zumindest an. Und wenn er es schafft, wird das Montag bei Nur Golf natürlich ausführlich begossen bzw. gewürdigt, aber auch wenn er nicht gewinnt, werden wir selbstverständlich eine Nur Golf Sendung haben und natürlich dann auch darüber reden. Und bevor das soweit ist, haben wir noch ein paar Stand-Jetzt-Folgen, nämlich genau eine am morgigen Tag.
Ja, ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da und in der Zwischenzeit, ihr kennt das schon, unsere Bitte an euch, wenn ihr es noch längst nicht getan habt, abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Rezension, gebt uns Sterne bei iTunes, wir mögen die 5 und ihr hört weiter fleißig mal sportpodcast.de, denn da gibt es ja so viel zu entdecken und zu hören.
Mehr als 5 Podcasts, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Kennst du noch 5 ist Trümpf?
Nein, selbstverständlich.
Rolf, das war doch, also, die komische Figur da?
Genau, nachdem bei der Post die Postleitzahlen von 4 auf 5 kamen. Genau, ja.
Und die Jüngeren werden jetzt wieder fragen, was?
Ja, genau, Opa erzählt vom Krieg. Nein, das tun wir nicht. Das ist, so lang ist es gar nicht her. Na ja, gut.
Nee, nur vielleicht knapp doch. 30 Jahre. Also war eigentlich gestern.
Ja, oh Gott. Dann lass uns breiter machen.
Kannst die Zähne wieder rausnehmen, wir sind fertig.
Alles klar, ich freue mich. Naja.
Ja, gut, lass uns das Thema lassen und einfach uns auf morgen vertagen. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.